Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasando Jagdsafaris, exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Es gibt ja nun das große Portal IGAN zum Beispiel, was schon eine sehr große Verbreitung hat und auch ein Barometer ist für gewisse Bewegungen, was da angeboten wird, wie sich Preise entwickeln können, gerade im Gebrauchtbereich. Aber man kann halt dort Glück haben, man kann aber mindestens genauso viel Pech haben. Und die Pechfälle stehen dann sehr häufig bei uns vorm Tresen und wir sind dann die schlechten Nachrichten überbringen müssen. Nach dem Motto, ich möchte immer nur mal zum Einschießen abgeben. Und wir dann sagen müssen, ja, aber bevor wir das und das und das und das nicht abgestellt haben, macht das Einschießen keinen Sinn, ist das nur Munitionsverbrennen. Ja, und das ist halt etwas, was ich immer vermisse, ist, dass es da kein einheitliches Gütesiegel zum Beispiel für eine Gebrauchtwaffe gibt.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW Podcast. Mein heutiger Gast ist Günther Apel von Waffenwill und Apel in Hannover. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr, sehr lange und ich freue mich, dass du jetzt endlich bei uns in dem Jagd-Podcast gelandet bist.
Ja, servus Max. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Schauen wir mal, was wir als Gesprächsthema haben.
Ich hab ja gerade schon mal ein bisschen angefangen, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben, dass ich immer sehr merkwürdige Werke bei dir gekauft habe, die ich mir aber ausgesucht habe, die ich dann auch wieder verkauft habe. Ich glaube, da waren unterschiedliche Flinten dabei. Ich glaube, da waren Büchsenläufe und alles Mögliche über die Jahre. Aber ich glaube, so richtig ist es bei uns jetzt. Das ist ja schon fast eine Freundschaft, die wir hier haben. Also
das kann man so sagen.
Also ja. Wir tauschen uns hier zu allen Sachen immer aus. Aber das ist erst, seitdem ich in Hannover bin.
Ja, dich hat es auch wegen der Liebe nach Hannover verschlagen.
Richtig.
Kenn ich irgendwoher.
Erzähl doch mal bitte, was ihr so macht und für die Leute, die dich nicht kennen.
Ja, also meinen Ursprung habe ich eigentlich in meinem Bochumer Geschäft gehabt, was ich 1994 mal gegründet habe. Und bin dann irgendwann aufgrund einer neuen Lebenspartnerschaft oder Beziehung auch nach Hannover gekommen. Seitdem heißt das Ganze Waffenwill und Apel. Wir kümmern uns eigentlich um alle Belange des Jägers, des Schützens. Haben bei den Schützen schon den Schwerpunkt so auf Thema Großkaliber, Pistolen, Revolver, bauen da auch viel. Auch im Bereich Matchgewehre, Luftgewehr, Kleinkaliber machen wir weniger. Und ansonsten ist natürlich Jagd bei uns ein sehr großes Thema. Das Geschäft, was meine Frau mit in die Beziehung gebracht hat, ist auch ein Traditionsbetrieb, den es auch schon jetzt im 70. Jahr gibt. Und hat die Wurzeln mal in Zellamelis respektive Suhl gehabt. Ja, und wir haben halt ein sehr starkes Werkstattteam, was seinen Job liebt. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Die Jungs, die ich da habe, die sterben für ihren Job, auf übertrieben gesagt.
Muss ich auch komplett zustimmen. Das fällt mir gerade auch noch ein, ich hatte mal eine Doppelbüchse, die nicht funktioniert hat. Und ich glaube, ich war mit dem Jan 10-mal auf dem Schießstand.
Ja.
Er war immer am Schmunzeln und hat gedacht, wie lange macht der Kerl das noch mit, bis er die Waffe...
Nee, gewährt auf die Tatsache, dass wir sie nicht geliefert haben.
Nee. Also,
nein, Spaß beiseite.
Nein, ich hatte bei einem Auktionshaus eine Doppelbüchse gekauft, in ja. 470 Nitro Express, die nicht besonders gut zusammengeschossen hat. Aber ich war mit Jan bestimmt Thema auf dem Schießstand, also ja. Wirklich jetzt. Und er war immer voll begeistert und ich war nicht so begeistert, weil immer dieses Probeschießen war jetzt nicht so im 470 Nitro Express, war jetzt nicht so das geilste Thema, aber Jan ist da schon, da muss ich auch ehrlich sagen, ein härterer Hund auf jeden Fall als ich.
Ja, ich meine, das Thema 470 hat ja dann mehrere Aspekte, Rückstoß, das Klingeln im Geldbeutel und. Nein, Jan ist auch jemand, der seinen Beruf liebt. Und das merkt man auch letztendlich jeden Tag.
Mir fällt gerade auch noch was ein, was wir hatten. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass die ersten richtigen Berührungspunkte auch mit der Firma von mir in Covid angefangen haben. Da haben nämlich du und der Wesley Henn, ihr habt hier, ich weiß gar nicht mehr, wie es hier...
Gun Talk
habt ihr gemacht, genau.
Damals noch in deinem alten Büro oder in deinem alten Studio.
Ja. Ja. Das war so der komplette Vorreiter tatsächlich dann hier für den Podcast.
Kann man übrigens, glaube ich, auch noch abrufen bei YouTube.
Ja. Da sind Vergleiche von unterschiedlichen Geradezugrepetierern, unterschiedlichen Flinten, glaube ich.
Selbstladeflinten haben wir gemacht.
Selbstladeflinten.
Ja. Schalldämpfer-Thematik hatten wir.
spannende Themen dabei. Ja, könnt ihr bei absolut. Uns auf YouTube auf jeden Fall auch noch angucken. Muss ich auch. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir es nicht weitergemacht haben, bin ich ganz ehrlich, weil es war irgendwie.
Ja, du weißt ja, wir kennen uns ja nur 3 Tage. Es ist bei mir auch immer eine Zeitfrage. Ich muss für den Podcast auch ein bisschen Entspannung haben und nicht irgendwie noch ausstehende Telefonanrufe im Rücken. Und ja, so hat es halt nicht gepasst. Aber heute haben wir es dann mal ganz kurz entschlossen hingekriegt.
Deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass du da bist. Danke. Wir haben ja gesagt, was ist so ein bisschen das Thema, worüber wir sprechen. Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht das ganze Thema mal Kaufen im Internet, Probleme mit Waffen, die dort dann entstehen können, mit Nichtwissen, dass wir da vielleicht mal auf das Thema so ein bisschen eingehen.
Ja, also.
Weil je öfter ich jetzt tatsächlich auch zu dir komme und das bei dir merke, was die Leute nach dich fragen und dir mitbringen, ist das, glaube ich, auch ein gerechtfertigtes Thema, auch, glaube ich, für die Zuhörer. Deswegen fangen wir einfach mal an. Was sind so die häufigsten Sachen, was passiert, gerade was das Thema angeht, wer bringt da was zu dir und warum?
Ja, man muss einfach betrachten, es gibt ja nur das große Portal IGAN zum Beispiel, was schon eine sehr große Verbreitung hat und auch ein Barometer ist für gewisse Bewegungen, was da angeboten wird, wie sich Preise entwickeln können, gerade im Gebrauchtbereich. Aber man kann halt dort Glück haben, man kann aber mindestens genauso viel Pech haben. Und die Pechfälle stehen dann sehr häufig bei uns vorm Tresen und wir sind dann die schlechten Nachrichten überbringen müssen. Nach dem Motto, ich möchte die mal nur mal zum Einschießen abgeben. Und wir dann sagen müssen, ja, aber bevor wir das und das und das und das nicht abgestellt haben, macht das Einschießen keinen Sinn, ist das nur Munitionsverbrennen. Ja, und das ist halt etwas, was ich immer vermisse, ist, dass es da kein einheitliches Gütesiegel zum Beispiel für eine Gebrauchtwaffe gibt.
Ich muss auch einmal noch, das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, nochmal Thema IGAN. Oder Thema Internetkauf. Ein Freund von mir, der Thomas Stehl, der war, glaube ich, der war ja auch im Podcast, bin mir ziemlich sicher, dass der hat auf eine Selbstladebüchse mitgeboten, hat die Waffe nicht bekommen, wurde dann angeschrieben mit einer E-Mail-Adresse, dass der Käufer abgetreten ist und ob er die Waffe haben möchte. Da war oben ein Punkt in der E-Mail-Adresse drin, sodass man das nicht richtig nachweisen konnte. Mhm. Hatte dann da tatsächlich mehrere Sachen hingeschickt, weil er natürlich darauf gewartet hat, dass die Waffe da, dass das alles klappt mit allem drum und dran. Und das ist tatsächlich am Ende bei der Polizei geendet, weil das eine absolute Betrugsmasche dort war. Ja. Und man da.
Das hört man leider immer häufiger.
Also da hat IGAN natürlich nichts mehr zu tun.
Genau, da muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt so, dass das immer wieder vorkommt, dass dann Zweitbieter, die nicht zum Zug gekommen sind, wohl angeschrieben werden und dann gesagt wird, ja Mensch, der Käufer ist abgesprungen, hat nicht bezahlt, wollen sie nicht. Und das Risiko ist halt dann da, dass man da jemandem auf den Leim gibt. Und wenn es dann irgendwie auch preisgünstig ist, dann setzt ja auch manchmal, ich will nicht sagen der Verstand aus, aber dann ist man ja risikobereiter.
Aber meistens ist es auch, wenn es zu gut ist, dann ist auch irgendwas nicht richtig in der ganzen Geschichte.
In vielen Dingen ist es dann auch eigentlich offensichtlich, aber man, wie gesagt, manchmal setzt dann auch der gesunde Menschenverstand aus und dann ist die Kohle halt auch schnell weg.
Erzähl mal bitte, was sind häufige Sachen, die dadurch passieren? Und
ja, wir erleben es, also oder wir bekommen halt die Fälle auf den Tisch, wo dann eben Leute Dinge gekauft haben und in dem Gefühl, ich kaufe ein ordentliches Produkt und es treten dann jede Menge Mängel auf, ob das bei kombinierten Waffen dann ein Verschlussspiel ist, Schussleistungsprobleme sind, verspannte Montagen sind, Mündungsgewinde ein Riesenthema, die irgendjemand irgendwie aufgebracht hat, wahrscheinlich nie eine Schussleistung damit zusammengebracht hat, deshalb verkauft, das verheimlicht. Also haben wir in jüngster Zeit wieder Fälle gehabt, beschossen sind die dann auch nicht. Es ist ja so, dass das Beschussgesetz da eindeutig ist, dass wenn die querschnittsverändernde Maßnahme am Lauf durchgeführt ist, das beschossen werden muss. Ja, und dann stehen die Leute halt da. Also wir erleben das halt auch immer wieder, dass so grundlegende Dinge beim Mündungsgewinde einfach nicht bedacht werden, dass man Nenngewinde muss ein gewisses Verhältnis oder die Wandstärke der Anlage muss ein gewisses Verhältnis haben zum eigentlichen Gewinde. Das wird halt außen vor gelassen, dann erreiche ich nie eine vernünftige Zentrierung des Schalldämpfers und da einhergehen sind dann halt auch Schussleistungsprobleme.
Und kann auch am Ende gefährlich sein.
Ja, wenn ich in den Schalldämpfer reinzimmer, weil er nicht richtig gerade drauf sitzt, dann kann das zum Problem werden, ja.
Warum denkst du, dass so viele Leute, also ich sehe das, ich habe das ja jetzt öfters mitbekommen, warum denkst du, dass so viele Leute das auch tatsächlich dann erstmal selber versuchen, jetzt auch gerade dieses Thema, wie du hast gerade angesprochen mit den Gewinden, das selbst zu machen, anstatt tatsächlich damit zum Büchsenmacher zu gehen?
Ja, das ist halt so, viele denken auch, ich kann Gewinde schneiden in einem anderen Bereich, also kann ich es da auch und dann wird's ja speichert auf alle Fälle Geld. Ja, grundsätzlich kann man Geld sparen, wenn man was selber macht.
Was kosten Gewinde schneiden?
Das hängt so ein bisschen von der Detailproblematik ab, zwischen 350 und 400 Euro inklusive nachträglichem Beschuss, dem entsprechenden Versand und allem, so in der Größenordnung.
Okay.
Ja.
Sollte man jetzt kein Leben aufs Spiel setzen für?
Ja. Und vor allen Dingen den Ärger. Man muss ja sehen, wenn man jetzt ein Gewinde hat, was eben nicht fachgerecht angebracht ist, und geht anschließend dreimal einschießen, um dann festzustellen, es geht nun wirklich nicht, jetzt muss ich zum Fachmann. Dann habe ich vielleicht schon zwei Schachteln ordentlicher Munition, 80 Euro verknallt. Dann relativiert sich ja auch ein Gewindepreis.
Das ist sowieso so. Deswegen, du weißt, ich bin da sowieso immer ein Freund von, ja, die Sachen richtig zu machen oder gar nicht zu machen. Aber es ist, ich sag mal, diese ganze Kultur sowieso mit Sachen billig kaufen oder die Sachen irgendwo kaufen und dann sich damit ausprobieren, ist ja nicht nur jetzt in der Jagdbranche, hat man ja bei sehr, sehr vielen, und sich auch selbst mal irgendwo ein Video anzugucken, wie man dieses oder jenes macht. Ich halte es immer für ein Problem, weil ich denke, dafür gibt's den Fachmann für zu Hause. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das bei dir im Laden siehst, Wo geht der Trend hin, auch das, was die Leute kaufen wollen? Sind das zum Beispiel immer noch, dass dieser Gebrauchtwaffenmarkt auch immer noch weitergeht, oder sind das die, sagen wir mal, die Neuwaffen? Gibt es ja mittlerweile 1000 Modelle am Markt, oder ist das komplett gemischt?
Ja, das ist schon noch gemischt. Man muss ja auch ganz klar sehen, der eine Gebrauchtwaffe kauft, kauft sie ja im Regelfall, weil er ein gewisses Budget hat, wo er vielleicht eine neue, auch wenn er sie vielleicht gerne hätte, gar nicht unbedingt reinpasst. Und auch dem kann man ja helfen. Also ich kann da jetzt auch im Prinzip nur für uns sprechen. Bei uns geht jede Gebrauchtwaffe, die wir ankaufen, komplett durch die Werkstatt, wird zerlegt, wird gereinigt, wird überprüfst. Generell jede Waffe, die ein Zielfernrohr und Kugellauf hat, kriegt bei uns intern ein Anschlusszertifikat. Wir haben zu jeder Waffe ein Prüfprotokoll, wo wir alles das, was wir feststellen oder auch abstellen, einfach festhalten. Und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte, zum Thema so eine Zertifizierung für eine Gebrauchtwaffe könnte vielleicht Sinn machen. Dann würde ja auch ein Verkauf bei IGAN für den einen oder anderen A, besser verlaufen, weil er ein Protokoll hat, und B, für den Käufer vernünftiger verlaufen, weil er eine gewisse Sicherheit hat. Ne?
Du meinst, dass man praktisch vorher zum Büchsenmacher geht, einmal wie so ein Check machen lässt, ein genau, kleines Dokument zu der Waffe mit der genau, Seriennummer bekommt und dann sagt, okay, das sind die, wie eine Mängelliste an dem Ganzen dran.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Hier gibt es einen Lackschaden, da ist was an der Brunierung dran, und ansonsten ist die Waffe aber genau, einwandfrei.
Technisch vollumfänglich dem Zweck der Waffe einsetzbar.
Finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
Man muss halt berücksichtigen, man kann jetzt kein Warmschussverhalten zertifizieren für eine Waffe, die das einfach von der Technik nicht hergibt. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Waffe sicher funktioniert und mit einer Grundpräzision so und so funktioniert bei Verwendung entsprechender Munition. Man kann ein Zielfernrohr auf- und abnehmen, das funktioniert, wenn es die Montage hergibt. Das muss man halt, oder das kann man ja auch prüfen und zertifizieren.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Dann wird es auch ein entspannterer Einkauf im Netz.
Und eventuell am Ende dann doch billiger.
Das ist so.
Günther, was mich interessieren würde, du bist ja jeden Tag im Verkauf. Wo gehen die Trends hin, gerade auch was die Kaliber angeht? Wir haben ja jetzt mittlerweile, dass ich sag mal, jetzt jedes Jahr auch neue Kaliber auf den Markt kommen. Wir haben jetzt dieses ganze Thema mit 8x55, mit den PRC-Kalibern. Ich glaube, das gibt es jetzt seit 5 Jahren, falls mich nicht, ja. Mit 300 PRC, 6,5 PRC, 7 mm PRC, die 8555, jetzt gerade auch mit dem, ja, mit dem Integralschalldämpfer. Wo geht der Trend hin? Und ist das gerechtfertigt, dass es diese Munition gibt, auch gerade jetzt, sagen wir, auf das Thema Jagd bezogen?
Ja, also man muss ja ganz klar sagen, das Thema Schalldämpfer hat ja der 308 zum Beispiel einen wahnsinnigen Vorschub gebracht, weil es eben eine Patrone ist, die man gut in einem kürzeren Lauf schießen kann und die Waffe damit noch eine gewisse Handlichkeit behält. Aber wenn ich sage, ich möchte ein Kaliber schießen, was leistungsmäßig darüber liegt, weil ich eine besondere Anforderung dafür habe, was Wildbrettstärken oder Entfernungen angeht, ja, dann wird es ja schneller schwierig, sag ich mal. Und eine 8.5-55 ist eine Patrone, die ganz in diese Lücke reinstößt. Die kann ich im Prinzip aus 47 Zentimetern ohne nennenswerten Verlust schießen und das eben auch vergleichbar von der Leistung in Richtung einer 300er. Und habe aber wenn ich eine 300er in 47 Zentimeter verpacke, habe ich einen brutalen Leistungsverlust. Und das kann ich eben mit der 8.5 zum Beispiel machen, behalte eine kurze, kompakte Waffe. Wenn ich jetzt noch im Worst Case auch ein R8-System nehme, wo ich ein kurzes Verschlusssystem habe, habe ich eine unvergleichbar kurze Waffe und handliche Waffe für gerade nachts auf der Kanzel. Das kann man sonst so mit anderen Kombinationen nicht unbedingt bewerkstelligen.
Wie sieht das aus mit dieser ganzen Short-Rifle-Munition? Du weißt, ich hatte mir bei dir ja auch fachmännisch meinen Lauf kürzen lassen in 30.06. Hab dann da, ich weiß gar nicht auf wie viel, ich glaube 52 Zentimeter hatten wir, glaube ich. Dann Short-Rifle-Munition, schießt hervorragend, super Schussleistung. Aber ist das, also wo ist der Unterschied?
Naja, die Short-Rifle-Munition ist halt je nach Kaliber entsprechend auf eine kürzere Laufthematik abgestimmt. Um eben eine 30.06 ist jetzt nicht unbedingt eine Patrone, die ich aus ganz kurzen Läufen verschießen kann. Wenn ich das in Verbindung zum Beispiel mit einer Short-Rifle-Munition mache, minimiere ich die negativen Nebeneffekte. Und ich muss halt über alledem berücksichtigen, ich brauche ja auch eine gewisse Geschwindigkeit noch, um auch eine tötende Wirkung, sprich eine Reaktion des Geschosses zu bekommen. Das muss man im Einzelfall immer so ein bisschen abwägen, was macht Sinn, was stellt der Anwender für Erwartungen an auch Wildbrettentwertung etc., was für ein Geschoss nehme ich. Aber das kann mitunter auch als Short-Rifle-Munition schon Sinn machen. Aber um nochmal auf jetzt den Bogen zur 8.5 zu schlagen, da brauche ich keine besondere Munition, weil eben darauf ausgelegt ist, dass ich sie speziell aus kurzen Läufen verschieße. Und die Bandbreite an Munition, die ist mittlerweile schon in der relativ kurzen Zeit, die Patrone am Markt ist, wird ja quasi wöchentlich mehr.
Ist das, gibt es denn im Moment auch, das ist jetzt echt eine Frage, wo ich gar keine Ahnung von habe, ist es im Moment nur in der R8 verfügbar oder gibt es auch schon mittlerweile andere Waffen?
Es gibt auch mittlerweile andere Hersteller, die das Kaliber anbieten. Also Steel Action hat jetzt die ersten Waffen in dem Kaliber angefertigt. Rösler macht meines Erachtens auch schon 8.5-55 und ich glaube, dass da nicht das Ende erreicht ist. Da werden sich auch andere Hersteller mit auseinandersetzen.
Also wie du gerade schon sagtest, das ist ein super Kaliber. Was mich zu dem Thema interessiert, wie sieht die Beratung aus und auch die Personen, die zu in den Laden kommen und sich zum Beispiel jetzt gerade auch, ich sag mal, ein Jungjäger, wie die sich verhalten, gerade was neue Waffen angeht. Ich sehe das immer wieder, dass sehr, sehr viele Leute sich Waffen kaufen, die nicht so richtig für die oder beziehungsweise Kaliber kaufen, die nicht so richtig handelbar sind für die Person oder für den Anwender und vielleicht auch überhaupt nicht das richtige Kaliber für die Anwendung der Jagd ist, was sie machen. Siehst du das, dass da sehr viele auch gerade auf, sagen wir mal, auf das Ego draufgehen und sagen, ich brauche dieses oder jenes oder dass da schon eine gute Beratung, also oder dass die Beratung zulassen?
Das ist sehr differenziert, muss man differenziert betrachten. Es gibt sehr viele, die auch offen mit dem Willen einer Beratung in den Laden kommen, weil sie eben überfordert sind mit dem, was an Möglichkeiten da ist. Aber es gibt natürlich auch welche, die kommen rein und sagen, nein, es muss das Kaliber X oder es muss das Kaliber Y sein. Dazu möchte ich jetzt eine Waffe haben. Da kann ich dann beratend eingreifen. Aber wie gesagt, wer das haben will, der soll das auch kriegen. Nein, aber das ist eben nicht immer deckungsgleich zwischen dem, was er haben will und was er eigentlich damit machen will. Aber
ja. Ich sehe nur immer, ich glaube, das hat sich mit dem ganzen Thema Schalldämpfer sowieso sehr, sehr verbessert. Aber bevor das ganze Thema mit dem Schalldämpfer war, gerade 8x68, 300 Winchester Magnum, 375 Holland Magnum, wo dann da auch viel, ich sag mal, auf dem Schießstand gesehen hast, wo die Leute da jetzt gerade geschossen haben oder
überfordert waren.
Ich habe jetzt mal einfach eine ehrliche Frage an dich. Wenn jetzt jemand kommt, sagt, er möchte in Deutschland jagen, alles einmal damit abdecken, die eine Waffe oder beziehungsweise das eine Kaliber. Was würdest du sagen?
Den Klassiker, 308, 8x57, kann ich alles mit bejagen. Es gibt ja aber auch eine Ausnahme, wenn ich irgendwie sage, ich möchte, was weiß ich, Rotwild auf irgendwelchen Plänen im Osten auf 300 Meter jagen, dann gibt es bessere Lösungen. Aber insbesondere, wer startet, egal wo er jagt, macht mit einer 308 oder 8x57 oder auch mit einer 3006, aber da haben wir wieder die Laufthematik aus meiner Betrachtung heraus, macht damit nichts verkehrt.
Du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Ich habe dich ja so ein bisschen da jetzt an das Thema langsam drangeführt. Nein, weil ich habe das, wir haben das jedes Mal, wenn wir irgendwo mit Leuten jagen gehen, ihr wisst, ich bin da viel im Ausland unterwegs, die dann ja da mit ihrer 375 oder dann, was weiß ich was, was dann jedes Mal 300 Weatherby Magnum ist, so mein, ist auch so der Klassiker für mich, wo ich so denke, das guckst du dir auf jeden Fall an, wenn das, wenn da jetzt der Bruno oder der Eberhard jetzt sagt, der schießt das Kaliber seit 30 Jahren und das Ding hat Top-Schussleistung und er hat damit alles schon gejagt. Das sind immer schon so die ersten, also ich will jetzt hier keinen bashen oder sonstiges, das sind immer so die ersten Warnglocken, die dann da angehen für mich, um dann immer zu gucken. Und wo du dann halt siehst, dass das Auge schon eine Sekunde bevor der Abzug da war, schon deutlich geschlossen war.
Soll es geben, die Situation, ja.
Aber deswegen, wenn ihr da euch etwas Neues anschaffen wollt, ich sage jetzt einfach mal, geht zu dem Büchsenmacher eures Vertrauens. In dem Fall hier jetzt für Hannover ist Will und Apel.
Nein, ich will da jetzt gar nicht für uns sprechen. Es ist immer so, geht zu einem Fachmann eures Vertrauens, zu eurem Büchsenmacher vor Ort oder auch zu eurem Waffenhändler. Also wenn er kein Büchsenmacher ist, ist das ja kein Handicap. Lasst euch vernünftig beraten und überdenkt euren Kauf. Mir ist es immer lieber, ein Kunde kommt zu einer ordentlichen Beratung und geht dann nochmal nach Hause. Und oft genug erlebe ich, dass der sich anschließend meldet und sagt, ja, ich habe darüber nachgedacht, ich will es dann doch lieber so und so haben, weil ich denke nach so einer Beratung, dass das einfach die optimalere Lösung ist. Wir arbeiten ja auch mit einem anderen Erfahrungsschatz.
Was sind so die häufigsten oder nachgefragtesten Waffen im Moment, die ihr verkauft? Und was auch noch vielleicht dann nochmal interessant ist, das Thema Wärmebild, da seid ihr ja auch nicht schlecht aufgestellt. Da würde ich, glaube ich, gerne nochmal einmal drauf eingehen. Also was ihr im Moment den Leuten gerne mit an die Hand gebt?
Ja, also wenn wir jetzt mal das Thema Waffenkategorie nehmen, dann ist nach wie vor, wenn denn auch im Premium-Segment, ist es nach wie vor eine R8. Weil sie einfach das ultimativste Gewehr ist, was das Jagdleben mitwächst und sich verändert. Von der 17 HMR bis zur 500er decke ich letztendlich alles ab und ich behalte immer mein Handling, mein gewohntes Handling, was Laden, Entladen, Spannen, Entspannen angeht.
Und das ist auch einfach, das muss man einfach einmal ehrlich dazu sagen, ist auch einfach super, super sicher. Und das ist das, glaube ich, auch einer der wichtigsten Aspekte.
Ja, und ich sage immer, es ist wichtig für jemanden, auch wenn er irgendwann sagt, ich habe eine 308 und ich brauche jetzt noch, weil ich den und den Einsatzzweck speziell habe, noch ein anderes Kaliber. Klar kann man für 800 Euro irgendwo einen billigen Repetierer in 8,68 kaufen, aber ich warne eigentlich immer davor, das ist immer mein erster Satz, aber wollen Sie mit zweimal unterschiedlichem Handling arbeiten? Es führt doch in einer Stresssituation im Zweifelsfall zu Problemen. Deshalb dann lieber eine zweite, keine Ahnung, R8 oder was auch immer man als Hauptwaffe führt, macht doch mehr Sinn. Es wird doch für jede Belange viel sicherer und routinierter in der Handhabung. Ja. Und wenn wir jetzt das Thema Waffenmodelle aufgreifen, ich will das jetzt hier keine Werbung oder keine uneingeschränkte Werbung für die A8 machen. Was ein wirklich tolles Gewehr geworden ist, ist die neue Sauer 505. Was man auch einfach merkt, die Nachfrage dazu, sie ist ja auch, muss man sagen, dann in einem etwas anderen Preissegment. Sie profitiert von dem Know-how einer Unternehmensgruppe Blaser, was Entwicklung und Fertigung angeht. Muss man wirklich sagen, das ist ein Gewehr, was ankommt. Und jetzt ganz frisch neu, wenn wir nochmal eine Kategorie preislich nach unten gehen, ist das diese neue Mauser M25.
Wollte es gerade sagen, ja.
Also wir haben mit Tests gemacht, wie die ersten Waffen bei uns eingetroffen sind, sind damit auf den Schießstand, haben auch wirklich Hardcore-Tests gemacht und die sind alle durch die Bank exzellent verlaufen. Und da muss man ja auch sagen, so ein Gewehr mit Lochschaft für 1800, 1900 Euro, Da kann ich keine Handspannung erwarten in der Preiskategorie. Aber ich kriege ein super Gewehr in die Hand.
Ich habe es mir auf der Messe angeguckt, bin auch begeistert gewesen, bin ich ehrlich. Du weißt, dass mein Herz so ein bisschen, sagen wir mal, bei der Firmenstruktur, bei der Mauser M03 lag, die es leider nicht mehr gibt, wo ich mir immer denke, so, das war die geilste, meiner Meinung nach die geilste Waffe, die dort verkauft wurde. Und dann bin ich auch immer noch.
Ein Klassiker zu Neuzeiten,
ja,
den es leider nicht mehr gibt. Deswegen. Das merken wir zum Beispiel auch, dass die Nachfrage auch nach gebrauchten M03 stetig da ist, und wenn was da ist, sie eigentlich nicht lange stehen.
Da bin ich zum Beispiel auch jemand, um das Thema nochmal mit dem Igan aufzugreifen, der da zwei, dreimal in der Woche nach dem Lauf guckt.
Ja.
Ich habe mittlerweile, was habe ich? Ich habe 375, 404, 416, 458. Jetzt wird irgendeiner fragen, warum braucht der Typ diese ganzen Dinger? Weil ich es
besser haben
als brauchen.
Ja.
Ich möchte es einfach haben. Ich finde die Waffe, das System, wie es funktioniert, gerade auch für den Anwendungszweck, wo ich jagen gehe, finde ich sehr, sehr gut. Mir geht es auch immer um diesen Sicherheitsaspekt, gerade wenn man auch hinter einem Berufsjäger herläuft etc.
Ja.
Für mich ist die Handspannung immer sehr, sehr wichtig. Deswegen, ja, die Marken oder beziehungsweise die Modelle, die du eben genannt hast, kann ich dir zustimmen. Dann aber das Thema, gerade jetzt auch Neuwaffenkauf, wie sieht das aus mit Flinten? Das ist was wir, glaube ich, auch noch nicht so allgemein bei uns in dem Podcast noch nicht so viel drüber gesprochen haben. Wir haben Henrik Strohmann hier, mit dem wir da über das ganze Thema auch eingegangen sind. Wir haben jetzt uns auch verabredet, dass wir dieses Jahr auch nochmal mit ihm auf den Schießstand gehen und da dass ich mir da mal einmal zeigen lasse, wie es wirklich gemacht wird. Mit meinen kläglichen YouTube-Versuchen, mir das selbst beizubringen, wie man richtig Skeet schießt, wäre es vielleicht jetzt angebracht, auch mal dann den richtigen da am Start zu haben. Aber vielleicht könntest du noch mal auf dieses ganze Thema Flinten tatsächlich eingehen.
Ja, also ich sag mal, Flinten ist natürlich auch eine sehr emotionale Sache.
Ja.
Man muss einfach sagen, alles, was heute an etablierten Herstellern da ist, bauen gute bis sehr gute Flinten. Auch da bestimmt natürlich so ein bisschen wieder das Budget des Einzelnen, wohin die Reise geht. Wir machen seit geraumer Zeit sehr viel mit Guerini-Flinten aus Italien, mit denen wir sehr gute Erfahrungen haben. Ich finde, die bauen eine unheimlich tolle Sportflinte, diese Invictus-Serie. Die machen tolle Yachtmodelle, aber auch eine Beretta-Flinte, eine Browning, eine Blaser F16 sind alles Flinten, die...
Krieghoff
K80. Also ich schieße selber noch eine alte Krieghoff für das wenige Sportliche, was ich überhaupt noch zeitlich schaffe. Und das ist für mich das Eisenschwein, was auch nicht kaputt zu kriegen ist. Aber es ist natürlich auch wieder eine Preisrange, wenn man da neu einsteigt.
Ist ein bisschen was anderes.
Wo jemand, der sagt, ich brauche eigentlich nur eine Flinte für ab und zu mal Schießstand und ab und zu mal Jagd, es eigentlich dem nicht gerecht wird.
Was ich super spannend fand, wusstest du, wie viele Beretta-Flinten tatsächlich letztes Jahr bei der Olympiade eine Medaille bekommen haben? Von wie vielen?
Ich glaube in allen Disziplinen bis auf eine, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Deswegen, ich glaube, die machen auch, ich war jetzt auch bei dem, ich war auf der IWA, ich hab mir die ganzen Produkte angeguckt. Ja. Wir waren in Salzburg, wir waren in Dortmund. Ich habe immer wieder mir auch die, du weißt, dass ich selbst auch eine DT11 hatte, sind schon geile Teile, muss man auch einfach ehrlich sagen.
Absolut. Nein, die wissen auch, was sie tun, und man muss ja auch mal sehen, wie lange dort nachhaltig konstruiert, entwickelt, produziert und verkauft wird. Das spricht schon für sich.
Also das heißt, wir haben bei Flinten, würdest du dann sagen, dass man da schon gucken sollte, ob das jetzt jagdlich oder sportlich ist, oder sagst du auch, es gibt welche, womit man auch wirklich beides machen kann, sagen wir mal bis hin zu einem bestimmten Level?
Wollte ich gerade sagen, das Level, wo ich hin will, bestimmt natürlich das Ganze. Wenn ich sage, ich will da überwiegend, bis auf Bundesebene DJV-Disziplinen schießen, dann muss ich entsprechend einsteigen, sonst komme ich irgendwann an einem Punkt nicht mehr weiter. Aber ich kann genauso gut mit einer Brennerflinte, die einfach und gut ist, bis auf ein gewisses Niveau absolut mitschießen.
Was ich interessant finde, ist, dass dieser ganze Punkt, Seitenschloss beziehungsweise lange Seitenplatten. Ich glaube mal, bis Brenner und Cesar Gorini da so richtig mit angefangen haben, vor ein paar Jahren das zu machen, ja auch immer so dieses Thema war, ist extrem teuer, eine Seitenschlossflinte zu bekommen und oder auch mit einer tatsächlich schönen Gravur. Und das muss ich auch ehrlich sagen, dass die Marken, du hast ja auch gerade Brenner gesagt, dass die Marken da auf jeden Fall einen richtigen Nerv auch bei den Leuten getroffen haben. Gerade auch, was sagen wir mal, das Design und den Style der Waffe angeht, weil das ist zum Beispiel, das ist so einer der Punkte. Für mich muss diese Flinte, diese wenigstens eine lange Gravur an der Seite dran haben, damit sie schön ist, weil ich das sonst nicht ästhetisch finde. Aber okay, mein Geschmack zählt jetzt da nicht, aber nein, ich finde es sehr sexy.
Jeder hat ja da seine Vorstellung und da muss man ganz klar sagen, hat Brenner auch den Nerv der Zeit getroffen mit der Flinte. Sowohl mit dem Sportmodell als auch mit dem Jagdmodell mit den langen Seitenplatten, was für übertrieben gesagt kleines Geld viel Theater macht. Wirklich tolle Flinte dafür ist. Aber ein Purist wird sich das nicht kaufen, weil der will eine Seitenschlosswaffe haben, weil es eine Seitenschlosswaffe ist.
Den einen gibt's immer, aber trotzdem.
Genau.
Schießt du mal Probe. Ich hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, tatsächlich Brenner und ich glaube letztes Jahr habe ich Cesar Gorini Probe geschossen. Ich bin jetzt kein Vollprofi. Ich schieße relativ viel, aber ich bin jetzt keiner, der sagen kann, okay, das ist das und das müsste anders gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, dass die Flinte gerade für das Preis-Leistungs-Verhältnis oder die Marken, die ich gerade gesagt habe, für das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich unschlagbar sind.
Und weil du gerade Gerini ansprichst, wir sind Stützpunkthändler für den Bereich Hannover und Umgebung mit Gerini. Wir werden, wen es interessiert, auch irgendwann im Spätsommer, Herbst nochmal eine Schnupperveranstaltung machen mit Gerini. Das haben wir letztes Jahr mal einmal gemacht im kleinen Rahmen, um das anzutesten, wie das ankommt. Wir haben das oberhalb von Hannover auf einem Schießstand gemacht, der sehr schön liegt. In Adelheidsdorf gibt es einen sehr schönen Schießstand, der also auch die Möglichkeit hat, weil er einen Fasanenturm hat, Tauben hochzuwerfen, Rollhasen, Trapskeet von einer Position zu machen. Also wer da Interesse hat, einfach eine Mail mal schicken oder hier drunter kommentieren. Können wir gerne mit Ihnen den Verteiler aufnehmen und informieren, wenn der Termin steht.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Das heißt, wenn ihr gerne die Flinten nochmal ausprobieren wollt, geht hin. Und ihr habt vor allen Dingen auch die richtigen Leute, die euch vielleicht nochmal 1 oder 2 Tipps geben können.
Ja, also wir machen so einen Termin mit Gerini, machen wir mit jemandem aus dem Hause des deutschen Gerini-Importeurs, der selber wahnsinnig flintenaffin ist. Und der ist dann auch an dem Tag dabei. Und gerade wenn man so eine Invictus-Flinte, die ja schon auch beim Preis, die gehen irgendwo bei 6.000 Euro los, aber für das Geld wahnsinnig viel bietet, technisch wie optisch, die muss man auch mal erleben auf dem Schießstand.
Was mich noch interessieren würde, gerade auch, weil das Thema, es gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren, Wärmbild. Ich weiß, dass du dort auch, wir müssen jetzt auf keine Modelle eingehen, aber wie hoch tatsächlich die Nachfrage ist für diese Geräte und auch gerade, wir sehen das ja auch zum Beispiel die Folgen, die wir jetzt hier aufgenommen haben mit dem Podcast.
Ja.
Die Folgen, die wir aufgenommen haben, wo wir tatsächlich über die Technik hinter den Wärmebildgeräten gesprochen haben, wurden sehr, sehr oft geklickt und tatsächlich auch sehr, sehr oft kommentiert und auch die Reels, die wir rausgeschnitten haben, sind, glaube ich, immer sehr interessant gewesen für die Leute. Wie hoch ist der Stellenwert im Moment, sagen wir, für die Jägerschaft, gerade was Handgeräte, Vorsatzgeräte angeht? Wie siehst du das?
Ja, also Thema Wärmebild ist nach wie vor ein Thema. Also ich meine, ich kenne ja noch, gehöre ja jetzt schon zur älteren Generation, ich kenne noch das ganze Thema, sich nachts die Augen aus dem Kopf gucken mit irgendwelchen Standardferngläsern. Da ist natürlich so eine Technik, gelinde gesagt, pervers, aber sie hilft ja ohne Ende in der Praxis, weil ich kann viel besser selektieren. Ich darf halt nicht vergessen, dass ich mit Wärmebild auch genügend Unheil anrichten kann, wenn ich es nicht vernünftig einsetze, wenn ich auf alles Feuer mache, was kommt. Das ist ja nicht der Sinn. Also ich sehe das für mich so. Ich kann viel, viel, viel besser selektieren. Und wo ich früher vielleicht gesagt hätte, Mensch, ja, wagst es nicht, sage ich heute, ich kann es wagen oder ich kann es nicht wagen, weil ich weiß, was ich vor mir habe. Das trifft genauso schon die Vorselektion über ein Beobachtungsgerät. Und es war sicherlich noch in den ersten Jahren der Wärmebildtechnik so, dass die Detailauflösung, sprich die Erkennbarkeit bei manchen Dingen sehr schwierig war. Aber das hat sich ja in den letzten 1,5 Jahren nochmal brutalst verändert.
Ich glaube, ich war einer der ersten, die wahrscheinlich so ein Flier hatten, um mal zu gucken, so mit dem Handgerät.
Das war noch rudimentär im Vergleich
zu heute. Du hast einen roten Fleck gesehen und hast gesagt, okay, da ist was. Du wusstest aber nicht, was es ist, ob das jetzt ein Hase oder eine Sau war. Also was ich total interessant finde bei diesem Thema ist, dass, sagen wir mal, die ältere Jägerschaft sich damit auch echt auseinandersetzt und auch tatsächlich technisch gesehen viel zu melden hat. Das ist was mich tatsächlich sehr wundert.
Ja, aber die sind es, manchmal ist es pure Not, weil die Wildschäden groß sind. Und manchmal ist es aber auch einfach, weil man feststellt, im Revier jagen andere Personen mit, die jagen mit Wärmebild, die haben häufiger Erfolg, vielleicht auch kontrolliertere Ergebnisse von dem, was dann hinterher da liegt. Und so zieht das seine Kreise. Was ich halt immer wieder feststelle, dass es halt auch bei älteren Anwendern immer wieder das Problem gibt, dass sie gar nicht wissen, was die Geräte können und was man machen soll und was man besser nicht macht. Wir versuchen das natürlich auch in der Beratung schon alles einzufließen zu lassen, aber dafür gibt es ja auch mittlerweile Geräte, wenn ich jetzt die aktuellen Geräte von Swarovski sehe, da kommt jetzt schon wieder was Neues. Das sind halt Geräte, die technisch über jeden Zweifel erhaben sind, nicht die High-End-Auflösung im Zweifelsfall bieten, aber eine sehr handhabungssichere Funktion bieten. Ja, wo ich also nicht viel dran verstellen kann und eben Fehler machen kann. Klassischer Fehler ist, mit dem Vorsatzgerät beobachten, im Beobachtungsmodus nicht umstellen und damit schießen und sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Also auch das, natürlich auch immer Modell- und Herstellerspezifisch, jeder hat da seine Eigenarten. Aber das ist zum Beispiel bei Swarovski etwas, das ist ein Gerät, das ist sicherlich auch nicht preiswert, aber das ist A, nachhaltig. Ich glaube, du hattest Olaf Christiansen mal hier, der hat es ganz gut beschrieben, was eben auch in 3 Jahren noch und in 5 Jahren noch repariert wird. Und bei den chinesischen Produkten, die wollen ja, das meine ich gar nicht böse, das ist halt deren Philosophie, die wollen ihr Gerät nach 2 Jahren nicht mehr wiedererkennen.
Ja.
Die wollen lieber Neues verkaufen.
Ich sag mal so, der Markt hat sich natürlich auch in den letzten Jahren drastisch entwickelt. Es sind dort auch sehr, sehr viele neue Unternehmen am Markt, die sich da auch, sagen wir mal, nichts wegnehmen und die auch richtig gegeneinander kämpfen.
Guck mal zum Beispiel Termtec an.
Ja.
Die kannte kaum jemand vor 2 Jahren. Vor etwas über einem Jahr kam das Hand 650 Vorsatzgerät drauf, wo wir auf dem Schießstand positiv erstaunt waren, wie sich das von der Technik nach vorne entwickelt hat. Dass du auf einmal auf deinem Papier der Einschießscheibe ein kreisrundes Loch siehst im Augenblick, wenn das Geschoss dadurch geflogen ist. Du kannst das erkennen, weil sich das Papier erwärmt hat.
Ja.
Das gab es ja vorher nicht. Und auch wenn das Gerät jetzt schon ein gutes Jahr auf dem Markt ist oder etwas über ein Jahr auf dem Markt ist, es ist noch ziemlicher Maßstab.
Deswegen muss ich da auch ehrlich sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass da auf jeden Fall, da kommt jedes Jahr ein neuer Fortschritt. Jetzt haben wir bei Termtec, glaube ich, das Hand
Pro. Das Hand Pro, was die Erweiterung zum Hand ist, mit Wechselakku etc. Ich bin gespannt. Also ich habe nur einen Prototypen gesehen und das sah schon wieder vielversprechend aus. Man kann ja auch da die Philosophie vertreten, ich renne wie bei einem iPhone, ich renne hinter jedem technischen Trend her, jedem neuen Telefon. Aber man kann auch noch mit einem iPhone telefonieren, was 8 Jahre alt ist, geht auch. Und so kann man auch mit einem alten Gerät, also ich jage zum Beispiel unter anderem immer noch mit einem Nighthawk Viper 50 Next, weil ich es wunderbar auf allen meinen Waffen einsetzen kann, ohne irgendwas umstellen zu müssen. Da gehöre ich dann auch ein Stück weit zur alten Generation, wo ich vielleicht etwas langsamer bin in der Thematik, was muss ich jetzt bei dem Gerät auf der Waffe wieder einstellen? Ich stecke es davor und es funktioniert.
Ich habe es letztens erst gemerkt, sagen wir mal, ich hatte einen, das Gerät, was ich führe, ist glaube ich jetzt von 2018 und habe das gegen einen 2024er Neuentwicklung getestet, im schlechten Wetterverhältnissen, und das eine war einfach nur weiß, weil du das nichts gesehen nicht hast, genau. Weil du halt, also es ging gar nichts, also das ist nicht einsetzbar gewesen, während das von 2024, ist einfach krasser Unterschied gewesen.
Ja. Deswegen. Man konnte sich das eigentlich nicht vorstellen, dass es nochmal solche Schritte geben wird, weil das natürlich schon gegenüber dem, wie wir früher gearbeitet haben, schon ein brutaler Unterschied war, auch mit den Altgeräten, und jetzt nochmal solche großen Schritte nach vorne, und ich glaube, allen voran die Chinesen sind da sehr aggressiv in der Weiterentwicklung, in der Fortentwicklung von den Modellen.
Auf jeden Fall. Günther, eine Sache habe ich noch, die ich mit dir besprechen möchte. Ich weiß ja, dass deine Frau auch sehr hinter der ganzen Dackelliebe hinterher ist. Da wird ja sehr, sehr viel gepostet. Auch gerade bei euch auf dem Instagram-Kanal sieht man ja, da ja auch sehr viel. Vielleicht könntest du noch mal einmal auf die auf das Thema mit Kleidung eingehen und auch vielleicht für den Hund, was man noch bei euch bekommen kann.
Ja, also das Thema Dackel-Equipment und alles, was dazugehört, ist so auch die Leidenschaft meiner Frau. Wir sind irgendwann dazu gekommen, das zu intensivieren, weil wir ein Sattlergeschäft neben unserem Geschäft hatten. Rissmann, die nach, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren einfach zugemacht haben, weil es keinen Nachfolger gab. Und wir dann in der Situation waren, ja, was machen wir jetzt? Kümmern wir uns auch noch mehr um das Thema. Jetzt waren wir bis vor kurzem ja selber leidenschaftliche Dackelbesitzer. Und so hat das seinen Lauf genommen. Also bei uns findet man alles über Dackel-Accessoires, Socken und. Und ja, das ist auch so eine Leidenschaft meiner Frau. Immer wieder auf Messen zu gucken, was gibt es Neues an sinnigen und manchmal auch unsinnigen Accessoires, aber die schön sind, die Freude machen.
Und Kleidung seid ihr ja in dem Thema noch mit Barbour, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, ne?
Wir sind einer der ältesten Barbour-Konzessionäre, so sehe ich es jetzt mal, auch in Hannover und grundsätzlicher Art. Wir machen das klassische Thema Reparaturen und Wachsen auch in Verbindung mit Barbour. Und das geht, glaube ich, das muss ich darüber sprechen, Zeiten, wo ich es nicht weiß, weil ich noch nicht dazugehört dazu, Waffen will, in die 70er Jahre zurück, wo mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter das Thema angefangen haben. Ja, und das ist nach wie vor ein Riesenthema. Also er erlebt aber dieses Jahr auch durch das Jubiläum verschiedener Modelle von Barbour eine wahnsinnige Renaissance. Ja, wobei wir eigentlich nur diese ganzen klassischen Modelle machen, die mehr aus dem Jagd- und Autobereich kommen und weniger aus dem Barbour macht ja mittlerweile 4 Kollektionen im modischen Bereich, unterschiedliche Linien. Da sind wir jetzt nicht so drin, sondern mehr in dem stinknormalen, klassischen Barbour-Bereich.
Also wenn ihr erstens Interesse an der Beratung für Waffen habt, Munition habt, Dackel habt und sonst Kleidung habt, seid ihr, glaube ich, bei Waffenwill und Apel ganz gut aufgehoben. Günther und seine Frau und Team drumherum. Man muss auch ehrlich sagen, dass das Team drumherum auch immer super nett ist.
Das ist eine Familie bei uns.
Ist wirklich so. Wenn ihr reinkommt, es haben alle gute Laune. Es wird alles dafür getan, dass man gut beraten wird, gerade auch tatsächlich, was Trachten oder beziehungsweise Jagdkleidung angeht.
Genau, auch Tracht ist ja zum Beispiel, wenn es Richtung Schützenfest, Oktoberfest zugeht, bei uns ein Riesenthema.
Kommt vorbei in Hannover, sprecht ihn an.
Wir freuen uns.
Und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war ja ein sehr generelles Thema tatsächlich, wir haben ja einmal so ein bisschen so alles angekratzt. Aber deswegen denke ich, wenn ihr die Folge gut fandet, dann schreibt doch mal rein, über was wir tatsächlich so für die Zukunft mal diskutieren sollten, dass wir da was Längeres haben.
Was wir mal mit dem Büchsenmacher beim nächsten Mal vielleicht hier besprechen.
Ja.
Ob ich es jetzt bin oder vielleicht auch nochmal wieder Jan oder jemand, das, also du weißt, ich mag dieses Podcast-Format wahnsinnig. Ich habe das früher mich nie mit auseinandergesetzt. Du hast mich zum Thema Podcast gebracht, weil ich auch das, was eben jetzt nicht von mir kommt, sondern auch von deinen anderen Gästen, die du hier hast, immer sehr illustra, unterhaltsam, informativ ist, muss ich sagen, schaue ich immer wieder gerne und höre ich gerne.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Lob. Ja. Hört man sehr gerne. Ja, und vielen Dank, dass du da warst. Und,
ja, danke für die Einladung.
Es war hoffentlich nicht das letzte Mal.
Nein, wir werden wieder ein paar Tage brauchen, aber ich glaube, wir kriegen das nochmal hin.
Danke dir, Günther.
Danke.